Schönen guten Morgen. Ich möchte den Predigtext noch einmal lesen. Das hat einen Grund, sage ich hinterher. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not und durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger ihn sahen, auf dem See gehen sahen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass auch dieses Wort Gottes in unser Leben hineinspricht, in unseren Alltag hineinspricht und dass du uns ja auch aufforderst, hin und wieder mal in ein Boot zu steigen und weiterzugehen, weiterzufahren. Damit wir das im Alltag mitbekommen, um was es geht und wann es Zeit ist, zu bleiben und weiterzugehen, dazu brauchen wir deinen Heiligen Geist. Und danke, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, auch für diesen Gottesdienst, dass wir hören, dass wir verstehen und dass du mir die Gnade schenkst, das Wort Gottes so auszuteilen, wie du es möchtest. Amen. Ist euch beim wiederholten Vorlesen ein Unterschied aufgefallen zwischen dem Text, den der Daniel vorgelesen hat, und meinem? Der Daniel nickt gleich. Also Jesus schickte seine Jünger nicht einkaufen. Ja, bei der Übersetzung von Daniel war, er schickte seine Jünger zum Boot. Das klingt doch echt niedlich, oder? Kannst du mal ins Boot steigen? Würdest du mal dies oder jenes tun? Hier steht bei Luther und dann auch im Urtext, alsbald trieb Jesus seine Jünger ins Boot. Ich habe drei Punkte für diese Predigt. Der erste Punkt ist Jesus, der Antreiber. Der zweite Punkt, Jesus, der zur Ruhebringer. Und der dritte Punkt, Jesus, der wahrhaftige Sohn Gottes. Wir lesen also im ersten Vers, dass Jesus seine Jünger ins Boot trieb. Sie sollten einsteigen und vor ihm übers Wasser abfahren. Ans andere Ufer, logischerweise. Jesus hatte seine Jünger eben nicht darum gebeten, ins Boot zu steigen. Er fragte auch nicht die Befindlichkeit seiner 12 Jünger einzeln ab, ja? So nach dem Motto, was macht das jetzt mit dir? Wie geht's dir denn, wie würdest du denn denken, wenn du jetzt ins Boot steigen würdest? Er appellierte nicht an ihr Gefühl oder an ihren Willen oder fragte auch nicht, du, wenn du den Zeitpunkt für geeignet hältst, Würdest du? Er gründete auch keinen Ausschuss und auch keinen Gesprächskreis mit gestalteter Mitte. Die einseitige Betonung der Lehre, dass wir als Christen Königstöchter und Königssöhne sind, die richtig ist, diese Lehre, aber die einseitige Betonung hat eben auch dazu geführt, dass man heute kaum noch Arbeiter in der Ernte findet. Alle wollen Königssöhne und Königstöchter sein. Aber wer will arbeiten? Wer dich genug geliebt, wird mein Dienst genug gewertschätzt, werde ich auch wahrgenommen in meinem Dienst, sitzt meine Krone auch richtig. Wir müssen wieder mehr darüber predigen, dass der Dienst im Reich Gottes auch Opfer bedeutet und dass man trotz Niederlagen, Verletzungen und Enttäuschungen weiterarbeitet. Und ihr Lieben, vergebt mir den Ausdruck, manchmal muss man die Pobacken zusammenkneifen, da wird das Gehirn besser durchblutet. Jesus bat seine Jünger nicht um einen Gefallen, das war ein Befehl. Im Urtext steht tatsächlich, er nötigte sie. Er hat sie gezwungen, ins Boot zu steigen. Manchmal, wenn eine Gefahr besteht, da muss man als Eltern, als Leiter, als Verantwortlicher auch mal jemanden antreiben, ja? Irgendwann musste man sagen, jetzt geht's los. Es hat vor Jahren mal an der Universität einen Zwischenfall gegeben. Und zwar hatte der Professor mit dem Hausmeister abgesprochen einen Notfall, also einen Brand im Haus, ja? Eine Evakuierung. Und dann gingen die Alarmsirenen los und die Studenten wollten losstürzen und der Professor sagte, halt! Wir müssen erstmal festlegen, wer hier der Leiter ist und dann müssen wir abstimmen, in welche Richtung wir gehen. Ja, manchmal braucht es Leute, die sagen, es geht los. Wir alle brauchen das. Was war passiert? Die Jünger hatten eben eins der größten Wunder überhaupt erlebt und waren dabei voll integriert in dieses Wunder. Sie durften nämlich mit dem wenigen, was ein kleiner Junge gebracht hatte, 2 Fische und 5 Brote, durften die 5000 Männer, Frauen und Kinder satt machen. Also es waren mehr als 5000, nur die Männer wurden gezählt, okay? Und wer mich jetzt öfter hört, der weiß, ich liebe so Sandalenfilme, ja, so Staub und Sandalen, diese, ihr wisst schon, die alten Filme, ne? Ihr müsst euch immer in die Situation reinversetzen, ja? Wir sind dort auf einem freien Feld, 5000 Mann, und dann beginnt dieses Wunder. Ich meine, die Frage auch wieder, was macht das mit dir als Jünger? Du hast einen Korb, teilst aus und guck, wird nicht alle, gehst zum nächsten, ne? Überleg mal, was in den Jüngern abgegangen ist in dem Augenblick, ne? Die wurden doch von Mal zu Mal, wurden die doch breier, oder? Das fetzt ja, oder? Das ist ja cool. Du darfst großzügig austeilen, weil Gott segnet, weil Gott dich gesegnet und beschenkt hat und dich ausgerüstet hat für einen bestimmten Dienst. Hast du schon mal in Osteuropa Hilfsgüter verteilt? Ich habe das persönlich miterlebt, in der Ukraine, in Moldawien, in Rumänien, im Zigeunerlager, in Bosnien. Meine Schwägerin hat 7 Jahre in Sarajevo gearbeitet unter Zigeunern, die auf Müllplätzen gewohnt haben. Wenn du dort mit Hilfsgütern ankommst, bist du der Held. Das kannst du nicht verhindern, das ist einfach so. Da kann es schnell mal passieren, dass Menschen dich auf einen Sockel stellen wollen und wenn wir unser Herz nicht in Beziehung zu Gott halten, kann es passieren, dass wir dann meinen, wir sind die Gebenden, ja? Schließlich gebe ich ja ab. Bilden wir uns nicht ein, wir wären etwas und die Menschen, denen wir dienen, wären uns dankschuldig oder Ehrerbietung aufgrund unserer Stellung. Ja, wir dürfen Menschen segnen mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wir dürfen uns dabei auch freuen und mit ihnen feiern. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, weiterzugehen. Wir müssen erkennen, dass wir immer wieder die Tendenz haben, an Diensten und Ämtern festzuklammern und an diesen alten Plätzen, wo Gott schon mal gesegnet hat, uns festzuhalten und das Handeln in der Vergangenheit Gottes festzuklammern, festzuhalten, Heiligtümer zu bauen und dort zu verweilen. Und dann sind wir auch nicht mehr bereit, weiterzugehen und Neues zu wagen. Es gibt diesen Spruch, ich bin ein Fan von Sprüchen, ja. Statt über der Asche der vergangenen Erweckungen zu meditieren, sollten wir lieber neue Feuer anzünden. In den 70er Jahren gab es im Erzgebirge, Bereich Großhartmannsdorf-Horchheim, eine Erweckung und viele Menschen sind zum Glauben gekommen, meine Schwiegereltern dort auch mittendrin. Und in Großhartmannsdorf wurde eine Bruderschaft gegründet und es waren gesegnete Zeiten, es war ein gesegneter Ort. Aber irgendwann hörte die Erweckung auf. Und viele Jahre später, als wir dort in dem Pfarrhaus eine Rüstzeit machten, der alte Bruder Gerd war noch da, der war der letzte von dieser Bruderschaft, der noch im Haus wohnte. Ja, und den haben wir mal gefragt und hat abends so die Geschichte erzählt. Und dann haben wir ihn gefragt, Bruder Gerd, wieso hat die Erweckung in Großhartmannsdorf aufgehört? Kam wie aus der Pistole geschossen. Er sagte, weil der Name Großhartmannsdorf größer geworden ist als der Name Jesu. Wenn Personen, Namen von Personen, von Predigern, Namen von Orten wichtiger, größer werden als der Name Jesu, nehmen wir Gott die Ehre. Und Gott zieht weiter. Manchmal muss Gott eine Sache beenden und uns weiterschicken auf zu neuen Abenteuern, zu neuen Herausforderungen und zu neuen Ufern. Dann schickt er uns los. Ich meine, was erwartet uns? Wir wissen es vorher nicht. Stellt euch vor, bei der Berufung von Paulus, ja, Jesus sagt, Paulus, ich will dich senden. Ich gebe dir auch schon mal ungefähr einen Ablauf, was passiert. Du wirst dreimal Schiffbruch haben. Einmal werden sie dich im Korb, musst du auf der Flucht sein, die werden dich am Korb an einem Seil die Mauer runterlassen. Einmal werden sie dich steinigen, keine Sorge, du kommst total wieder raus. Und du stirbst am Ende als Märtyrer. Das wäre eine Ansage, ja. Wenn Gott uns weiter schickt, weiter sendet, kann es uns gehen wie den Jüngern. Der Wind stand ihnen entgegen. Da kommt Widerstand. Das passiert, wenn Einzelne aufstehen und sagen, ich habe Stimme Gottes gehört für mein Leben. Das kann Widerstand bedeuten in der eigenen Familie, so wie ich es erlebe, nach wie vor, ja. Ich bin das achte Kind. Der erste, der einzige in der Familie, der zum Glauben gekommen ist. Und meine Mutter sagte irgendwann mal, Junge, Junge, du bist am weitesten vom Stamm gefallen. Ja, sie verstehen es nicht. Widerstand, wenn heute Leute aufstehen und sagen, ich will 100% mit Jesus gehen. Wie viele Missionare haben Widerstand erlebt? Weil sie einen Auftrag von Gott empfunden haben und losgezogen sind und die anderen gesagt haben, die Verwandtschaft gesagt haben, wer auch immer, du bist doch verrückt. Du musst es doch nicht so ernst nehmen mit deinem Jesus. Widerstand. Aber eben auch von dieser Welt, ja. Wenn wir klar Jesus Christus als Herrn bezeugen. Widerstand. Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen, aber er hat uns versprochen, dass wir am Ziel ankommen. Ja, auch wenn wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, oder gerade weil wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, kann uns manchmal ein scharfer Wind entgegenblasen. Und wir kommen in so manchen Sturm. Wie war die Reaktion von Jesus in der ganzen Situation? Zweiter Punkt, Jesus der zur Ruhebringer. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Wir können uns die drei Wirkungsjahre von Jesus durchlesen, anschauen, ja, die alle vier Evangelien ausgiebig studieren. Was wir in Bezug auf Jesus nicht finden, ist Hektik. Gott gab uns die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Ja? Ich war mal in einer Gemeinde, hatten wir so einen Dienst oder irgendwas, jedenfalls waren wir im Gemeinderaum und die hatten dann... waren wir im Gemeinderaum und die hatten mit Steckbuchstaben an der Wand den Bibelvers angesteckt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und bei dem einen Buchstaben war die Nadel rausgefallen. Beim H. An der Wand stand tatsächlich, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das denke ich manchmal, wenn ich in Gemeinden komme, ja, noch mehr Programm, wir müssen noch mehr machen und ja, man kommt nicht mehr rum, ne? Aber in Bezug auf Jesus lesen wir nichts von Hektik. Eher im Gegenteil, wenn immer irgendwelche großen, alltäglichen Sachen, wir lesen so oft, und er kam vom Berg, um zu beten, er ging auf den Berg, um zu beten, er ging, suchte die Stille. Jesus war immer in Beziehung mit seinem Vater. Ich meine, er kam aus der gleichen Situation wie die Jünger, okay? 5000 Leute satt gemacht. Er war ja der Verursacher des Wunders. Jesus war nicht getrieben, weder von Umständen, noch von der Meinung der Leute und auch nicht von den Nöten, die er wahrgenommen hat. Und gerade vor oder großen Aufgaben, beeindruckenden Wundern oder danach lesen wir, entweder er kam aus einer Gebetszeit mit seinem Vater oder ging dorthin. Paulus schreibt einen Brief, seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. Seid meine Nachahmer, wie ich Christi Nachahmer bin. In was sollen wir den Christus nachahmen? Die Wunder können wir nicht kopieren. Nein, die Beziehung zu seinem Vater. Darum geht es. Dort in der Gemeinschaft mit Gott fand der Sohn Gottes selber wieder zur Ruhe und war auch dann wieder fit für den nächsten spektakulären Auftritt, um Ruhe in das Leben, in den Sturm seiner Jünger zu bringen. Und das ist dieser Punkt, ihr Lieben, wir werden aufgefordert, selbst auch im Alltag, für uns diesen Platz zu finden, wo auch immer du den findest. Das ist immer, jeder hat so sein Ding, ja. Der eine, der zieht sich in ein Zimmer zurück, der andere muss draußen rumlaufen. Finde diesen Platz, wo du mit Gott sein kannst und zur Ruhe kommst, wo du mit ihm reden kannst. Wenn wir Menschen sein wollen, die Frieden stiften, muss dieser Frieden zuallererst in unserem Herzen vorhanden sein. Wir alle kennen doch diesen Spruch, war glaube ich von Augustinus, ja? Wir können nicht anzünden, was in unserem Herzen nicht brennt. Ich kann, da brenne ich aus, da gehe ich kaputt, ja? Ich kann nicht bei anderen Leuten was hochwärts bringen, was in mir nicht vorhanden ist. Es wirkt auch übrigens unglaubwürdig, ja? Und ich kann keine Menschen zur Ruhe führen und sie beruhigen, wenn ich nicht selbst aus der Ruhe Gottes, aus der Gewissheit von Gottes Gegenwart komme. Weil sonst mache ich es aus mir selbst und dann wird es gefährlich, ja. Dann stehe ich nämlich wieder da und erwarte von euch Dankbarkeit und Anerkennung und dass ich das ja auch gut gemacht habe, ja. Dann erwarte ich Streicheleinheiten. Aber wenn wir von Gott her kommen, dort können wir dienen, ohne Erwartung. Die Jünger im Sturm, die vierte Nachtwache beginnt ungefähr um 3 Uhr und endet Sonnenaufgang, ja. Also die waren schon eine Weile unterwegs, da am Rudern. Und ja, Gott kommt immer meistens pünktlich oder Gott kommt nie zu spät, gibt verschiedene Aussagen, wie auch immer, ja. Aber auch jetzt wieder Filmszene. Ich brauche Filmszenen, ja. Die sind doch, ich meine, da saßen 4 Fischer im Boot, mindestens 4 Fischer, ja. Die kannten sich mit Wasser aus, mit der Tragfähigkeit von Wasser und allem, okay? Und wir lesen ja die Bibel manchmal so ein bisschen verklärt oder so. Ne? Wir müssen die mal immer wieder mal runterholen. Ja? Es gibt jetzt im Internet eine gute Serie über Jesus, The Chosen. Lohnt sich anzugucken. Das wirkt sehr realistisch, die ganzen Charaktere. Ja? Das waren Männer, wie du und ich. Bist du am Ruder und einmal steht einer neben dir auf dem Wasser. Ja, was sollst du denn denken? Es fängt damit an, dass Jesus den Elementen trotzt und übers Wasser geht, ja. Ich meine, du bist auf dem Stausee unterwegs, mit dem Boot, was weiß ich, machst einen Ausflug oder gehst angeln. Und dann läuft einer neben dir übers Wasser und fragt, ob er mitgehen darf. Was denkst du denn? Ich meine, was sollen denn die Jünger denken, ja? Ein Gespenst. Ein Geist. Ja, der weiß, also ich meine, was auch immer die Jünger durchzuckt hat, ne? Es ist so realistisch. Ja klar, da müssen die Angst kriegen. Ich meine, das ist für sie. Und dann Petrus, dieser Brautgänger, ja, wo man manchmal den Eindruck hat, der redet erst und schaltet dann sein Gehirn ein. Ne? An meiner Pinnwand zu Hause hängt ein großer Spruch. Da steht drauf, lieber Gott, hilf mir, mein großes Mundwerk halten, wenigstens so lange, bis ich weiß, wovon ich rede. Petrus ist mir total sympathisch. So schnell haue ich irgendeinen Bolzen raus und hinterher denke ich mir, das hättest du auch stecken lassen können. Ja? Und Petrus immer vorneweg, immer dran. Ja? Ich meine, das ist einer von den 4 Fischern. Ja? Wie kann man auf so eine Idee kommen? Ne? Herr, wenn du es bist, befiehl mir, zu dir zu kommen. Und jetzt müsst ihr euch mal den Gesichtsausdruck der anderen Jünger vorstellen. Jo, Petrus, mach mal, wir kommen dann auch gleich nach. Ja, das ist wieder so eine, die müssen gedacht haben, jetzt ist er völlig durchgeknallt, oder? Das ist einfach, die haben sich aufmunternd geguckt und voller Ermutigung, ne? Ja, die Situation ist, wie sie ist. Aber es ist auch interessant, was Petrus hier eigentlich sagt. Er geht nämlich nicht einfach los. Sondern er fragt Jesus, er bittet Jesus um ein Wort, um einen Befehl und aufgrund der Zusage wieder losgehen. Herr, wenn du es bist, befiehl mir. Herr, wenn diese Sache von dir ist, dass ich nach Rumänien gehen soll, nach Bosnien gehen soll, in die Antarktis gehen, wenn das von dir ist, dieser Gedanke. redet zu mir. Herr, wenn es von dir ist, dass ich meinen Nachbarn heute Nachmittag besuchen soll, dass ich ihn segnen soll, rede. Herr, wenn es der Punkt ist, dass ich in der Arbeit, in der Schule aufstehen soll, um ganz klar von dir zu reden, rede. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen. Warum ist das so wichtig? Ich schließe mich immer mit ein, ja? Wir sind auch sehr schnell von gewissen Dingen ansprechbar, ja? Jeder von irgendwas anderem oder so, ne? Und es gibt so Begebenheiten und Gelegenheiten in unserem Leben, die sprechen uns an und sofort steht für uns die Frage, ob ich nicht gefragt bin, ob ich nicht derjenige bin, der hier reingehen soll, diesen Dienst übernehmen oder irgendwo hinfahren oder spenden, Geld geben, bin ich es, Herr? Das steht immer die Frage, weil wir von Grund auf, da gehe ich davon mal aus heute Morgen, barmherzig sind, ja? Wir sehen eine Not und wir wollen sie abstellen. Wir wollen helfen. Das kann ein christlicher Dienst sein, der mir gefällt, von dem ich mir auch was verspreche. Das kann, manche haben ihren Dienst, so ihre Aufgaben feurig, euphorisch angefangen und waren nach kurzer Zeit ernüchternd oder ausgebrannt. Das kann passieren, wie wir schon gehört haben, wenn wir vergessen, in die Ruhe, in die Stille Gottes zu gehen. Oder aber wir sehen und hören von einer Not und wollen aufgrund unserer christlichen Prägung darauf reagieren. Nur bei der vielen Not, die wir wahrnehmen heutzutage, auf was willst du reagieren? Ich meine, wir kriegen die Not aufs Smartphone, ja? Im Fernsehen, überall. Ich meine, früher hatten wir nur ein Radio, ja? Inzwischen sehen wir so viel Not und das führt zum Gegenteil, oder? Man stumpft dann ab. Gibt ja auch diesen Spruch, ne? Stumpft der Mensch vom Gaffen ab. Ja? Irgendwann nimmst du es nicht mehr wahr, weil die Not so groß ist und so vielfältig und es landet nicht mehr. Da ist die Frage, Herr, rede du zu mir. Durch dein Wort, direkt in mein Herz, durch eine andere Person. Das habe ich auch schon oft erlebt, ja. Ich habe irgendeinen Gedanken und irgendjemand ruft mich an oder schickt mir eine Nachricht und es geht genau in die Richtung. Und das ist die Bestätigung, das zu tun. Wenn ich aufgrund meiner eigenen Entscheidung losgehe, kann das schief gehen, kann ich ausbrennen oder eben, ja, in die falsche Richtung laufen. Es kann eben auch einen anderen Grund geben. Im Petrusbrief lesen wir folgende Passage. Niemand unter euch leide als ein Dieb, als ein Mörder oder als einer, der in ein falsches Amt eingreift. Also Diebe und Mörder schließe ich heute Morgen mal aus, ganz schnell hier. Aber ich kann leiden, weil ich einen falschen Dienst tue im Reich Gottes. Weil ich etwas tue, was Gott mir gar nicht gesagt hat. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, ja. Aber als ich Christ wurde, ich war ja im ersten Beruf Bäcker, ja. Und ich musste dann aufhören als Bäcker, weil ich eine Mehlallergie bekam. Und das war zeitgleich so mit meinem, wo ich Christ geworden bin. Und was war mein Punkt? Du musst was Soziales machen, du bist Christ. Ich bin ins Altersheim gegangen und habe als Pfleger gearbeitet, in einem staatlichen Altersheim. Die Chefin war dunkelrot und ich war frisch bekehrt. Wir haben uns ständig gezofft. Ich habe mit den alten Leuten gebetet und Kirchenlieder gesungen, fand die nicht lustig. Ne? Aber das war das eine. Dann sagte mir jemand, Jürgen, da in dem Pflegeheim, da wohnen zwei Brüder, die haben beide Multiple Sklerose, die brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Das habe ich aufgemacht. Und dann kamen andere zu mir und sagten, Jürgen, du bist doch Christ, da und da ist noch das. Ich habe alles gemacht, bis ich am Ende kaputt war. Ich habe auf Not reagiert und auf Anfragen reagiert, weil ich ja so ein guter Christ war und allen Leuten helfen wollte. Am Ende war ich kaputt. Ich habe Dienste getan, die Gott mir nicht gesagt hat. Ja, niemand leide unter euch, indem er in ein falsches Amt eingreift, bedeutet eben auch wirklich, warum tust du das, was du tust im Reich Gottes? Geht es um Gottes Sache oder um deine Sache? Also bevor du dich auf Wasser begibst, in stürmische Herausforderungen, frag lieber nochmal bei Jesus nach, ob er dir dazu auch den Befehl und den Auftrag gibt und dann behalte ihn auch im Blick. Denn das, was ich aus der Geschichte auch gelernt habe, ist, wenn wir bei all unseren Herausforderungen, die Jesus uns gestellt hat, ihn aus dem Blick verlieren und auf die Umstände schauen, gehen wir unter, wie Petrus. Ja? Er sollte auf Jesus schauen, und indem er auf die Sturm und Wellen schaute, ist er untergegangen. Aber wenn Gott gesprochen hat, dann kann uns der größte Sturm nicht aufhalten. Der dritte Punkt, Jesus, der wahrhaftige Sohn Gottes. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Es gibt ja mehrere, Geschichten oder drei von dieser Überfahrt mit dem Sturmstillung, ja. Und wir waren im Urlaub an der Ostsee, und da habe ich ja mal mit einem alten Fischer geredet, der sich dann bekehrt hat irgendwann, und sagt, hat sich bekehrt aufgrund dieser Bibelstelle. Sagt er, Jürgen, weißt du, was das Verrückte ist? Das Verrückte ist ja nicht, dass der Wind aufgehört hat. Das Verrückte ist, dass das Meer ruhig war. Das Meer ist nicht ruhig nach dem Sturm. Das Meer hat so viel Energie aufgenommen und braucht Stunden, um diese Energie wieder abzubauen. Das ist das eigentliche Wunder. Wind und Wellen gehorchten ihm. Da war Ruhe auf einmal. Und das, und ich, wie gesagt, hier waren Fischer im Boot. Die müssen gedacht haben, völlig falscher Film, okay? Plötzlich war das Meer ruhig. Jesus, und dann sagen sie, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und damit möchte ich schließen mit zwei Bibelstellen und einem mit meinem persönlichen Bekenntnis. Kolosser 1, 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare. Es seien Throne, Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Römerbrief, Kapitel 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich gehe jetzt 40 Jahre mit dem Herrn. Er ist so gut. Er ist ein Gott voller Gnade und Güte, jeden Tag neu. Er hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Er hat mein Leben mit Freude und Hoffnung gefüllt. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Wenn ich Angst habe, dann hat er keine Angst. Wenn ich falle, dann hebt er mich auf. Er hat mich von der Straße geholt und hat meine Würde wiederhergestellt. Er hat aus einem abgeschriebenen Versager einen Mann Gottes gemacht, der heute anderen Menschen dienen darf, damit auch ihr Leben in Ordnung kommt und damit auch sie von der Hoffnung erfahren. Er hat mich gesegnet mit einer wunderbaren Frau, und weil auch Christus in ihr lebt, habe ich durch sie viel Ermutigung erfahren, altes, negatives, hoffnungsloses Denken hinter mir zu lassen. Er hat mich nicht danach behandelt, was ich verdiene, sondern hat seine Gnade überfließen lassen. Er hat mich nie dazu angeleitet, etwas zu tun, was falsch war. Wenn es was zu verändern gab in meinem Leben, hat er mir das Wollen geschenkt und das Vollbringen. Er hat mir die Kraft gegeben, zu tun, was er mir gesagt hat. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm dienen, ohne Wenn und Aber. Er ist würdig, dass wir ihm jeden Tag Danke sagen für seine Güte, Treue und vor allem für seine Liebe zu uns. Er ist würdig, dass wir unser Leben niederlegen, um mit ganzem Herzen und Verstand ihn zu lieben, ihm zu dienen, für ihn zu leben und, wo es notwendig ist, auch für ihn zu sterben. Er ist würdig, dass er in unserem Leben und durch unserem Leben sichtbar gemacht wird in dieser Welt. Er ist würdig, dass wir ins nächste Boot steigen und uns dahin senden, wo er uns haben möchte. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken, er bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.